Fingerabdrückspuren in der Morgenstunde vom 19. September 1910 ist ein Mann, der Clarence Hiller, in den USA ermordet worden. Seine Frau hat sich an die Polizei gewandt und die ist kurz darauf runter zu ihrem Haus gekommen und hat auf dem Weg dorthin schon gerade jemand Verdächtiges entdeckt. Jemand, der nicht mal einen Kilometer von diesem Haus entfernt war, der Thomas Jennings. Sie haben ihn festgenommen, weil er ist blutverschmiert war an der Kleidung und ist am Arm verletzt war. Aber das ist gerade alles, was sie hatten an Indizien, um ihn irgendwie festzuhalten. Als sie aber das Haus ein bisschen genauer untersucht haben, haben sie festgestellt, dass der Mörder von Clarence eindeutig durch das Küchenfenster eingestiegen war. Und dort war es frisch bemalt. Es hatte also ganz frische Fingerabdrücke darauf. Fingerabdruckbeweise sind 1910 erst gerade neu eingeführt worden, etwas ganz Neues. Und es besagt natürlich, das wissen wir heutzutage, dass unsere Rillen in den Fingerkuppen ganz einzigartig sind und kein anderer Mensch auf dieser Welt die gleichen Fingerabdrücke hat wie wir. Es ist sozusagen ein Schlüssel zu unserer Identität. Und der Thomas Jennings war der erste Mensch, der aufgrund von Fingerabdrücken in den USA verurteilt wurde. Die Evangelien geben uns sozusagen Fingerabdrücke von Jesus. Und sie sind von ganz entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, herauszufinden, wer Jesus ist und was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Unsere Eindrücke und Meinungen über Jesus, da gibt es ganz viele. Wenn ich aber mit meinen Schülern eine Umfrage mache im Städtli, wenn sie auf die Straße gehen und so eine Strassenumfrage machen, wer denken die Leute, dass Jesus ist, der kommt alles Mögliche querbeet. Es gibt ganz viele, die sagen, er hat gar nie existiert, ist nur eine Märchenfigur, fiktive Figur, so wie ein imaginärer Freund. Andere sagen, ja, er war einfach ein guter Mensch oder ein Prophet oder ein Philosoph, der gute Sachen gesagt hat, so wie Tweets, wo man darüber nachdenken kann, vielleicht einen Moment innehalten, aber kaum etwas, wo man sein Leben danach ausrichtet. Und wieder andere sagen, ja, es ist nur einer, der das Leben besser macht, so eine Art Glücksbringer. Wenn du ihn brauchst, kannst du ihn mitnehmen und sonst spielt es auch nicht so eine Rolle. Aber die wahre Identität von Jesus liegt natürlich ganz an einem anderen Ort. Weil eigentlich ist er rumgelaufen, dann zumal und hat gesagt, ich bin der Messias, ich bin der versprochene Retter, der Sohn Gottes, auch wenn er das nie ganz so explizit ausgedrückt hat, aber mit Handlung und Wort ist es ganz eindeutig. Und darum ist er auch gekreuzigt worden, weil er gesagt hat, er sei der Sohn Gottes, er hat sich angemaßt, Sünden zu vergeben, wo eigentlich alle gewusst haben, das kann nur Gott machen. Und vielleicht kennt ihr die Überlegungen, die der Schriftsteller C.S. Lewis mal so ein bisschen angedenkt hat. Er hat gesagt, es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, um herauszufinden, wer er wirklich war. Die erste Möglichkeit, Jesus war nicht der Sohn Gottes gewesen, und es war ihm auch bewusst gewesen. Er hat gewusst, dass er das nicht ist. Aber das bietet dann gerade mehrere Probleme. Einerseits nämlich müsste man sagen, ja, Jesus wäre ein Betrüger gewesen in diesem Fall. Er hat quasi die Leute wollen, hinter das Licht führen. Und andererseits müsste man auch gerade noch eine Erklärung dafür haben, warum, wenn er weiss, er ist nicht der Sohn Gottes, warum dass er dafür am Kreuz bereit ist zu sterben. Die zweite Variante ist, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, aber er selber hat gemeint, dass er sei. Er hat sich also quasi hat das geglaubt. Und auch dort stellen sich gerade mehrere Probleme. Einerseits müsste man dann sagen, ja, dann ist er irgendwo einfach wirr im Kopf gewesen und hat nicht wirklich gewusst, was er sagt und tut, wenn er das so verwechselt miteinander. Und zweitens, die Aussagen, die Jesus gemacht hat, die sind so tiefgreifend und bahnbrechend gewesen, dass sich Generationen über Jahrtausende nachher daran orientiert haben, dass sich unsere Rechtsprechung, unsere Ethik immer noch darauf gründen. Und sogar die UNO, die sich bei der Verfassung der Menschenrechte daran gemacht hat, sich im Grossen und Ganzen nichts Neues einfallen als das, was Jesus in den Evangelien schon gesagt hat. Also, es kommt ein ziemliches Gewicht daher von einem, der eben nur so wirr im Kopf gewesen sein soll. Und die dritte Option, die übrig bleibt, ist natürlich, dass Jesus der Sohn Gottes war. Und tatsächlich unsere Schuld vor Gott auf sich genommen hat, so wie es im Alten Testament eben schon hunderte von Jahren zuvor vorausgesagt war. Eine kleine Option habe ich noch unterschlagen, wenn man jetzt wirklich würde sagen, Jesus hat gar nicht existiert, aber die Quellenlage dazu ist so überwältigend, dass eigentlich kein ernstnehmender Forscher und Theologe irgendwie auch nur in die Richtung wagt zu denken. Es ist die bestbezeugte Person von der Antike, so dass man dort eigentlich ja, nicht hinterher zurück kann. Wenn Gott sich also in der Schöpfung und durch Jesus Christus den Menschen offenbart hat, dann gibt es ja wahrscheinlich auch Indizien, die er hinterlassen hat. Ebenso wie ein Tatverdächtiger an einem Tatort Fingerabdrücke hinterlässt zum Beispiel, könnte man auch sagen, Gott hinterlässt Fingerabdrücke in dieser Welt, in unserem Leben, an unserem Herz. Der Fingerabdruck, ich habe es vorhin schon ein bisschen angetönt, ihr wisst es auch, ist eine Einzigartigkeit. Es ist etwas, das niemand anders auf dieser Welt der gleich hat, nicht mal einjährige Zwillinge haben den gleichen Fingerabdruck und man rätselt noch ein bisschen in der Wissenschaft, wie genau dass sich die wirklich bilden. Sie bilden sich sehr früh im Mutterleib, das weiss man. Und man hat auch so ein bisschen eine Vorstellung, warum dass man die Rillen haben, dass man sich eben einen besseren Griff hat und so weiter. Aber wenn man sich schneidet zum Beispiel, ist es schon noch spannend, dass sich nachher die Haut wieder mit dieser Rille hält und nicht einfach der Schnitt nachher irgendwo quer durch die Rille würde gehen. Es ist also etwas, das in uns innen angelegt ist. Ich komme dann später noch mal ein bisschen darauf zurück. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, was zeigt so ein Fingerabdruck? Und ich habe da, jetzt müssen wir da eben ein bisschen hin und her schalten, aber das hoffe ich geht da hier schon. Ich weiß nicht, wie gut man es sieht, wenn wir das Bild jetzt anschauen, hoffentlich. Kommt noch nichts, oder? Ich hoffe, es funktioniert. Ihr solltet jetzt eigentlich Fingerabdruck sehen, aber hast du es nicht auf schwarz geschaltet, hä? Jetzt kommt etwas. Auf dieser Seite kommt etwas. Okay. Genau. So ein Fingerabdruck, so könnte es ungefähr aussehen. Jetzt, wenn ihr ganz genau her schaut, merkt ihr vielleicht, es ist nicht ein gewöhnlicher Fingerabdruck, sondern der Fingerabdruck besteht aus Zusagen, die Gott uns Menschen macht. Jede Rille sozusagen ist eine Zusage aus der Bibel, inklusive der entsprechenden Bibelstelle. Also, ich lese natürlich jetzt nicht alles vor, aber anfangen tut es mit dem bekannten Wort aus dem Psalm 139. Mein geliebtes Kind, du magst mich nicht kennen, aber ich weiß alles über dich. Ich weiß, wann du dich hinsetzt und wann du aufstehst. Alle deine Wege sind mir vertraut. Und so geht es weiter durch einen ganzen Fingerabdruck, wo Gott uns Zusagen macht. So, jetzt muss ich schauen, wie wir das am einfachsten machen. Das ist schon ein bisschen hin und her. Schaut doch mal eure Fingerkuppen ein bisschen genauer anschauen. Schaut doch mal schauen, wie eure Fingerabdrücke genau aussehen. Und denkt daran, dass Gott die genau für euch speziell angefertigt hat. Dass sie eure eigenen, einzigartigen auf der ganzen Welt. Vielleicht tut ihr mittlerweile euer Smartphone oder euer Computer mit dem Fingerabdruck entsperren. Das kann man ja mittlerweile auch schon machen. würde ja nicht funktionieren, wenn es irgendwie mehrere Leute gäbe, die da den gleichen Fingerabdruck hätten und dann plötzlich jeder auf euer Gerät könnte zugreifen. Bei Gott ist es auch so, er gibt einen Fingerabdruck oder mehrere Fingerabdrücke in unserem Leben. Und da stellt sich jetzt die Frage, warum sollen wir die überhaupt suchen? Was bringt das uns? Ich denke, es ist wichtig, dass wir Gott erkennen können im Leben. Und dass es nicht irgendwo eine Theorie bleibt, wo wir einfach nur darüber nachdenken und vielleicht mal einen Sonntag in den Gottesdienst kommen und so, sondern wirklich, dass es erfahrbar wird in unserem Leben. Und dann ja, werden wir bombardiert mit Aussagen, mit Sachen in der Welt, die uns immer wieder vielleicht auch zweifeln lassen, am einen oder anderen. Man fragt sich vielleicht, ja, wo ist denn der Gott, wenn es mir jetzt so schlecht geht, wenn ich ihn doch jetzt so dringend brauche? Wo bleibt er? Wieso hilft er mir nicht in dieser Situation? Das ist natürlich eine berechtigte Frage und genau darum ist es wichtig, dass wir uns auf die Suche machen nach dem Gott, wie ich im Eingangswort gelesen habe. Er lässt sich finden, wenn wir ihn mit ganzem Herz suchen und gleichzeitig geht es auch darum, dass wir ihn eben im Leben entdecken, erkennen. Ich möchte nur ganz kurz ein paar, sagen wir mal, Beispiele nennen, wo das wir zum Beispiel Fingerabdrücke Gottes entdecken können. Unsere Erde, wo wir heute drauf leben, ist unglaublich komplex und auch faszinierend. Und genauso faszinierend ist es, dass das ganze Gebilde so extrem gut aufeinander abgestimmt ist, dass es ein sehr sensibles Gleichgewicht erhaltet. Mit anderen Worten, es müssen ganz, ganz viele Faktoren zusammenspielen, ich komme dann auch noch auf ein paar Einzelne, die ich raushebe, dass das Leben auf dieser Erde überhaupt möglich ist. Das Sonnenlicht, die Wärme, das Wasser, der Sauerstoff, das Magnetfeld der Erde, die Ozonschicht, all diese Sachen bis hin zur Atomkraft zwischen den Molekülen und so weiter. Es ist alles genauestens aufeinander abgestimmt. So fest, dass, ich werde jetzt nicht gegen die Wissenschaft reden, aber die Wissenschaft hat das auch schon festgestellt. Und ihre Lösung, für das sie nicht müssen sagen, ja, da ist irgendjemand, der sich das ausgedacht hat, ist, dass man einfach sagt, ja, da gibt es wahrscheinlich einfach mehrere Welten. Man redet von einem Multiversum oder eben Parallelwelten, wo es auch andere Welten gibt, wo es ein bisschen anders ist. Und dort ist halt eben vielleicht das Leben des Menschen nicht möglich. Aber in unserer ist es halt eben möglich geworden. Ich gehe nicht weiter darauf ein, aber ich finde es spannend, dass auch die, die jetzt Gott eben nicht in ihrem Weltbild eingeschlossen haben, irgendwo müssen eine Antwort geben auf die Frage, warum das alles so exakt aufeinander abgestimmt ist. Zum Beispiel der Abstand von Erde zur Sonne. Selbstverständlich, dass es nicht zu heiß oder zu kalt ist, dass genau der richtige Abstand ist. Schon eine geringe Abweichung von diesem Abstand würde das Leben auf der Erde nicht mehr möglich machen. Die Schwerkraft zum Beispiel ist auch so eine Sache, die genau gerade richtig gross genug ist, um die Atmosphäre eben, um unseren Planeten zu erhalten. Übrigens eine Atmosphäre, die genau in dieser Zusammensetzung, wie sie zusammengesetzt ist, genau passt, für das Leben ermöglicht wird. Dann haben wir zum Beispiel die Erdrotation, wo Tag und Nacht sich wechseln. Auch dort genau die richtigen Zeiten, wenn die Nächte ein bisschen länger wären, würde sich die Erde zu fest abkühlen und dann wäre das Leben auf der Erde auch nicht mehr möglich. Die Pflanzen würden erfrieren, wir könnten nicht mehr uns ernähren. Das ist überhaupt Stichwort Landwirtschaft. Wenn wir die betreiben uns eben können ernähren, braucht es natürlich die Möglichkeit von Saat und Ernte. Und die ist nur darum möglich, weil sich die Erdachse um rund 23,5 Grad geneigt hat, sodass eben die Jahreszeiten überhaupt entstehen. Und all diese Sachen sind so perfekt aufeinander abgestimmt, dass man schon muss fragen, wer steckt da dahinter? Sehen wir Fingerabdrücke Gottes in dem Innen. Soweit einfach nur ein paar physikalisch-astronomische Faktoren. Ich könnte natürlich auch noch ganz viele biologische, chemische und geologische Ebenen anschauen. Aber wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Schon nur, wenn wir uns Menschen anschauen mit all unseren Organen und dass wir so funktionieren mit so vielen kleinen Teilen, Bauplan von uns Menschen. DNS, habt ihr sicher alle schon gehört. Jede einzelne Zelle von unserem Körper arbeitet zusammen, damit dass wir uns überhaupt fortbewegen können, dass wir hören und sehen und so weiter. Es ist absolut faszinierend. Und so hat es, jetzt biblisch gesprochen, wirklich einen müssen sich ausdenken. Ich zeige euch schnell ein Bild. Jetzt hoffe ich, kann ich das wieder so einblenden. Ihr seht gerade, was ich meine. Bis das Bild kommt, könnt ihr vielleicht mal die es arbeiten, dort hinterher schauen, auf die Rosette, die Fensterrosen sehen, dort hinten auf der Kirche. Das ist natürlich oben nachher, also die unten hocken, sehen vielleicht nicht so viel. Aber ihr könnt sie vielleicht beim Ausgang nachher noch einmal anschauen. So eine Fensterrose, wie wir auch hier haben, sehen wir hier auf der linken Seite. Es ist eine Fensterrose im Münster von York, von England. Und ich würde sagen, es käme niemand auf die Idee zu sagen, dass das Fenster einfach sich irgendwie zufällig so arrangiert hat. Wenn wir so etwas anschauen, merken wir sofort, da ist irgendjemand dran gesessen und hat sich die ganze Form so ausgedacht und die Farbe so ausgedacht, dass wir doch da irgendwo so eine schöne Rosette haben, wie eben jetzt auch dort oben. Auf der rechten Seite seht ihr ein Bild von einem Querschnitt von einer Beta-Doppelhelix, eben von einem DNA-Strang, der quergeschnitten ist, aber man schaut der Längsachs nach oben. Und wenn man so etwas anschaut, kann man sich dann auch wieder denken, ob das in dieser Form selber zufälligerweise entstanden ist. Ich lasse euch selber die Antwort geben. Um euch kurz zu zeigen, wie viele Fingerabdrücke wir eigentlich auch in uns innen haben und vielleicht, wenn ihr das noch nicht kennt, etwas, was mich fasziniert, ist, dass unser Körper, eben, wie schon gesagt, aus ca. 70 Billionen Zellen aufgebaut ist, nebeneinander aufgereiht, gibt es eine Kette, wo der Äquator 50 Mal wird umschlingen, einfach in jedem einzelnen von unseren Körper. Der gesamte Stoffwechsel wird durchgeführt und gesteuert, jede einzelne Zelle gleicht quasi einer Hochleistungsfabrik. Und die Zellen bestehen aus Protein. Tag für Tag werden 500 bis 600 Milliarden Zellen im Körper vernichtet und neue Zellen wieder aufgebaut oder an der richtigen Stelle im richtigen System wieder eingegliedert. Kaum eine Zelle von unserem Körper wird älter als 120 Tage. Der menschliche Körper wird dabei von einem Molekül zusammengehalten. Das Molekül heisst Laminin. Und Laminin fördert die Anheftung und das Wachstum bei einer Vielzahl von Zelltypen. So heisst es in einem Forschungsbericht vom Pharmakonzern Roche. Das Laminin-Molekül ist Teil einer Membran und gehört zum Bindegewebe. Es verbindet Zellen und Gewebe miteinander. Mit anderen Worten, Laminin hält unseren Körper zusammen. Und ohne das Protein würde unser Körper buchstäblich auseinandergehen. Es gibt tausend verschiedene Proteine im Körper, aber das Laminin ist dasjenige, wo jeder Zelle sagt, was sie tun soll und halten unsere Organe und unsere Haut zusammen. Äußerst interessant ist die Form von diesem Protein und das, die Form, eben das verbindende Element. Es ist faszinierend, dass die Substanz, die unser Leben zusammenhält, unter einem Mikroskop betrachtet, eine ganz bestimmte Form hat. Und das zeige ich euch jetzt auch schnell. Zuerst ihre schematische Darstellung. Die Form von dem Laminin. Sieht aus wie ein Kreuz. Das, was unseren Körper zusammenhält, was unser Leben erhaltet, ist genau die Form. Selbstverständlich ist das jetzt schematisch dargestellt. Wenn ich ein bisschen weitergehe, gibt es etwa diese Form. Es ist spannend, dass Gott sich irgendwie ausgedacht hat, was unser Leben erhaltet und ausmacht und zusammenhält. Genauso mit dieser Symbolik, die uns Christen verbindet, auch hier in unserem Körper vorhanden ist. Das erinnert an den Bibelvers im Kolosserbrief 1, wo es heißt: Durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und auf der Erde, die Unsichtbaren und die Sichtbaren. Er ist vor allen und alles besteht, weil er uns zusammenhält, weil er es zusammenhält. Wir sollen Gott erkennen. Gott will sich deutlich und erkennbar machen. Selbstverständlich gibt es jetzt auch andere, die auch gesagt haben, ja, wenn man es jetzt von anderen Seiten anschaut, sieht es dann doch nicht mehr so wie ein Kreuz aus und so weiter und so fort. Aber die Struktur ist eigentlich mit einer Längenkette und mit einer Brücke wirklich ganz eindeutig erkennbar als Kreuz. Wenn wir Gott sollen erkennen, so kommt auch die andere Stelle von der Bibel in den Sinn, das Erkennen von der Wahrheit wird uns frei machen. Es stärkt unseren Glauben. Ich komme langsam zum Schluss. Ich möchte euch noch den Bibeltext, den Predigtext vorlesen in der Apostelgeschichte. 17 ist es, genau, habe ich da nicht aufgeschrieben. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was dazu gehört. Als Herr von Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch keine Bedienung von Menschen, so als ob er noch etwas nötig hätte. Denn er ist es ja, der uns das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass sie die Erde bewohnen. Er bestimmte die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes. Er wollte, dass sie nach ihm fragen, dass sie sich bemühen, ihn irgendwie zu finden, obwohl er keinem von uns wirklich fern ist. Fingerabdrücke von Gott in unserem Leben, in unserem Körper, in unserer Welt. Ich mache noch ein letztes Beispiel. Die Anomalie vom Wasser finde ich etwas sehr Faszinierendes, weil jeder Körper und jeder Stoff in unserer Welt ist eigentlich gleich geformt, dass bei Kälte sich der Stoff zusammenzieht und also dichter wird und bei Erwärmung tut sich der Stoff ausdehnen. Wasser ist der einzige Stoff, der das nicht ganz so durchhält. Der hat die grösste Dichte bei 4 Grad plus und wenn es weiter abkühlt, 3 Grad, 2 Grad, 1 Grad, dann dehnt er sich wieder aus. Und nur wegen dem ist es möglich, dass eben der See nicht von unten her zugefriert. Wenn jetzt die grösste Dichte bei 0 Grad wäre, dann würde nachher das nullgradige Wasser das tiefste runter im See einfach zugefrieren und alles Leben im See wäre nicht mehr möglich. Weil aber das viergradige Wasser eben der unter die grösste Dichte hat und weiter oben die Oberfläche abkühlt, kann der See zugefrieren und unten drinnen bleibt das Wasser flüssig und alles Leben erhalten. Ich finde es faszinierend, dass das überhaupt so ist, weil nur mit dem, mit dieser Anomalie, mit dieser Außergewöhnlichkeit ist das Leben auf der Erde möglich. Auch hier hat sich vielleicht irgendjemand etwas dabei überlegt, dass ausgerechnet das Wasser diese Ausnahme bildet. Wo gibt es Fingerabdrücke in unserem Leben, liebe Gemeinde? Wo gibt es in eurem Leben? Ich möchte euch ermutigen und herausfordern, dass ihr die Fingerabdrücke von Gott sucht in eurem Leben. Er wird sich finden lassen. Und die Frage ist noch, findet ihr Fingerabdrücke auf eurem Herz, wo Gott euer Herz berührt hat, wo er euch gezeigt hat, wer er ist, wo ihr eindeutig Fingerabdrücke findet, wo ihr nicht mehr losbringt, sozusagen, Man hat übrigens Fingerabdrücke gefunden, noch vor der Zeit vor Christus, die immer noch erhalten sind. Teilabdrücke in ägyptischer Kultur, es ist ganz spannend. Finden wir die Fingerabdrücke auf unserem Herz, in unserem Leben, wenn wir Gott suchen? Wenn ihr jetzt müsst ehrlicherweise sagen, nein, ich habe keine solchen Fingerabdrücke auf meinem Herz, ich finde Gott eigentlich nicht in meinem Leben. Aber ich möchte gern, Gott finden, dann möchte ich euch ermutigen, dass ihr doch nach dem Gottesdienst auf mich zukommt. Ich möchte gern für euch beten. Amen.